Guten Morgen. Ich erinnere jetzt nur und wiederhole nicht wirklich, dass wir vorige Woche eben nochmal ein bisschen was zu Bruce, zu dem Zusammenhang von Gedächtnis und Schrift gesprochen haben, auch diesen Text von Derrida über Freud, der dann eben den Bezug auf den Wunderblock besonders herausstellt, besprochen haben. In dieser letzten Vorlesung möchte ich noch ein paar Worte sagen, viel zu wenig, weil das überhaupt ein ganz eigenes Thema wäre, das für ein ganzes Semester ausreicht. Ein paar viel zu wenige Worte zu dem großen Thema des kulturellen bzw. kollektiven Gedächtnisses. Da wird sich nicht mehr ausgehen als eine allgemeine Orientierung in der Frage. In dieser Hinsicht ist wirklich der Text von Aßmann nützlich, den ich bei der Pflichtlektüre habe. Der hat ja auch die großartige Eigenschaft, relativ kurz und genau zu sein. Und dann versuche ich vielleicht noch ein bisschen was extra zu sagen zu dem Werk von Maurice Halbwachs über das kollektive Gedächtnis. Wenn ich mir vor Augen führe, welche Inhalte ich in diesem Semester, in dieser Vorlesung behandelt habe, dann kann ich verschiedene Punkte sehen, von denen aus man in diese Fragestellung des sozialen oder kollektiven Gedächtnisses gut einsteigen könnte. So werde ich zum Beispiel, oder legt es sich nahe, das zu machen, an das Thema des künstlichen Gedächtnisses anknüpfen. Man kann auch Wege finden, die ausgehend von den Überlegungen zu dem Zusammenhang von Schrift, Raum und Gedächtnis, die letztes Mal, aber auch schon vorher vorgekommen sind, und natürlich auch an das, was man Handlungsgedächtnis nennen könnte, was wir immer wieder unter dem Begriff des lernenden Gedächtnisses oder der Funktion des Gedächtnisses in der Gewohnheitsbildung thematisiert haben und was auch bei Henri Bergson eine große Rolle spielt. Das alles sind Themen, wo Sie wahrscheinlich ja selber auch bemerkt haben, dass man da sehr leicht auf solche Fragen kommen kann. Oder zum Beispiel von diesen Ansprüchen, die da bei der Transformation der Gedächtniskunst in so eine Universalweltdeutungsmaschinerie, bei diesen Transformationen, da hat man ja auch gesehen, dass es da darum geht, das, was individuelle Merkfähigkeit ist, zu integrieren in so etwas wie das Gedächtnis der Welt überhaupt. Das anzugleichen, dem, was die Bewegung der Sterne ist und was überhaupt die großen Naturzyklen sind. Also das werde ich in einer gewissen Weise machen, aber ich möchte dem, also diesen anknüpfenden Überlegungen, noch eine kurze Rekapitulation des Aufsatzes von Aßmann vorausschicken, weil ich da ein paar Unterscheidungen und Begriffsklärungen finde, die wirklich nützlich sind zur Orientierung, auch wenn sie meines Erachtens nicht immer ganz treffend sind. Also in einer gewissen Weise auch kritikwürdig. Aber das heißt nicht, dass sie nicht nützlich und gut sind und helfen können, sich in dem einen Ansatz zu finden. Wenn Sie diesen Text schon gelesen haben, dann wissen Sie, dass es da in der Hauptsache, sein Hauptanliegen eigentlich ist, den grundlegenden Unterschied zwischen den Begriffen kollektives Gedächtnis und kulturelles Gedächtnis herauszuarbeiten. Wobei er den Ausdruck kollektives Gedächtnis gleichbedeutend verwendet mit soziales Gedächtnis. Das mache ich auch jetzt. Also was er unter kollektivem Gedächtnis versteht, kann man genauso gut soziales Gedächtnis nennen. Das ist natürlich selber eine enorm problematische und vielseitige Angelegenheit. Da kann Verschiedenstes gemeint sein. Da kann ein grundlegender Sachverhalt gemeint sein von der Art wie, dass niemand überhaupt fähig wäre, eine Ich-Identität oder damit zusammenhängend ein Gedächtnis auszubilden, der nicht in einer Gruppe integriert ist, die sprachlich kommuniziert oder dergleichen. Am anderen Ende des Spektrums könnte damit sowas gemeint sein, was natürlich auch höchst problematisch ist, wie was ist denn eigentlich oder was soll denn eigentlich das bedeuten, wenn man von dem Gedächtnis nicht eines Individuums, sondern eines Kollektivs spricht. Es kann beides gemeint sein, es kann eins von den beiden gemeint sein, es können tausenderlei Sachen dazwischen gemeint sein. Also das nur mal zur Vorwarnung. Im Grund, dem Aßmann, geht es darum, den Unterschied herauszuarbeiten zwischen dem, was er kollektives Gedächtnis nennen, kollektives oder soziales Gedächtnis nennt, und dem, was er kulturelles Gedächtnis nennen möchte. Das ist das, was ihn eigentlich interessiert, weil er ja eine Art von Historiker, also hier in diesem Text manifestiert sich vor allem das Interesse eines Historikers. Selber würde er sich wohl als Kulturwissenschaftler bezeichnen, und wenn er gut aufgelegt und ein bisschen streitbar ist, dann bezeichnet er sich als Ägyptologe. Also bedeutende Werke über ägyptische Totenkulte und solche Sachen, und sehr berühmt für seine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Entstehung des Monotheismus in der jüdischen und christlichen Religion. Also diese Unterscheidung ist es. Und auf der Nullstufe quasi, wo man beginnt, die Frage dieser Unterscheidung aufzuwerfen, könnte man zunächst mal rein terminologisch den Begriff des kollektiven Gedächtnisses als den allgemeineren ansetzen. Weil kulturelles Gedächtnis, egal ob wir das jetzt als das Gedächtnis einer Kultur als solcher auffassen, wo die Kultur das Subjekt wäre, oder als die Präsenz kultureller Inhalte im Gedächtnis von Individuen, wo die Kultur quasi das Objekt ist. In beiden Fällen ist das kulturelle Gedächtnis in so einem vagen Sinn immer kollektives Gedächtnis. Ist immer nur erklärbar aus der entscheidenden Rolle eines Kollektivs. Also das wäre das Allereinfachste, der erste Zugang, dass man sagt, und das kann man auch immer beibehalten. Mit dem Ausdruck soziales Gedächtnis meinen wir etwas Allgemeineres als kulturelles Gedächtnis in diesem spezielleren Sinn. Aber, so Aßmann, nicht alles, was kollektives Gedächtnis ist, kann in irgendeiner von den vielen Bedeutungen, die der Ausdruck hat, auch kulturelles Gedächtnis heißen. Also kollektives Gedächtnis ist nicht nur formal was Allgemeineres, sondern es gibt dann auch tatsächlich eine ganze Menge Phänomene von kollektivem Gedächtnis. Phänomene, wo man von kollektivem Gedächtnis sprechen muss, die nicht kulturelles Gedächtnis sind. Wie immer groß man die Bandbreite für kulturelles Gedächtnis anlegt. Es gibt Phänomene, die nichts mit Kultur in diesem Sinn zu tun haben und trotzdem kollektives Gedächtnis sind. Und, was der subtilere Punkt ist, es gibt auch viele Phänomene, die zwar nur im Kontext einer bestimmten Kultur verständlich werden, dadurch aber noch lange nicht Phänomene des kulturellen Gedächtnisses sind. Wie zum Beispiel die gemeinsamen Erinnerungen, die ich mit meinen ehemaligen Schulkameraden zum 50. Jahrestag der Matura ausgetauscht habe. So eine Situation, wie das funktioniert und das wahrscheinlich alle von Ihnen verstehen, warum es da geht, das geht nur vor dem Hintergrund einer geteilten Kultur. Das ist diese Kultur, in der wir halt dieses Schulsystem, Bildung, in welchem Alter man da beisammen ist und so weiter, nur vor dem Hintergrund dieser Kultur. Aber es handelt sich nicht um ein Phänomen des kulturellen Gedächtnisses. Die Auffassung des sozialen Gedächtnisses als allgemeinerer der beiden Begriffe ist also nicht ausreichend, beziehungsweise ist das nicht der Punkt, den Aßmann machen möchte bei der Unterscheidung. Also das ist, was er anerkennt, aber das ist nicht der Punkt, um den es ihm eigentlich geht. Sondern worum es ihm geht, das sind die konkreten Unterschiede, die zwischen sozialem und kulturellem Gedächtnis bestehen. Also dass soziales Gedächtnis einen Phänomenbereich in seinem Wesen bezeichnet, der von dem des kulturellen Gedächtnisses in seinen konkreten Charakteristika grundverschieden ist. Also dass dem soziales Gedächtnis nicht nur was meint, was abstrakter ist und allgemeiner, sondern zugleich auch bestimmte konkrete Phänomene meint, die unterschieden sind von denen des kulturellen Gedächtnisses. Und diesen Gedanken entwickelt er eben in dem kleinen Text da in einer kontrastierenden Gegenüberstellung zu der Theorie von Maurice Halbwachs. Und zwar sagt er, dass das, was Halbwachs beschreibt, das kommt dann, zeige ich Ihnen ja dann später ein bisschen, dass das im Grunde ein kommunikatives Gedächtnis ist. Das heißt, dass das, was Halbwachs als soziales Gedächtnis beschreibt, sind Gedächtnisleistungen, die spezifische Gruppen von Menschen in ihrer Kommunikation ausbilden und kultivieren und die zugleich auch, also die nicht nur in dieser Kommunikation kultiviert werden, sondern die zugleich auch als Grundlage dieser Kommunikation funktionieren. Also ohne die, ohne deren Ausbildung die Kommunikation einer solchen Gruppe nicht funktionieren würde. Also das ist so eine Wechselbeziehung, ein zirkuläres Verhältnis. Die Gruppe entsteht, entwickelt sich, erhält sich und entwickelt sich in einem dauernden Hin und Her zwischen sozusagen der Bildung eines Gedächtnisses und dem sich stützen auf so ein sich bildendes Gedächtnis. Und solche Gruppen sind Berufsgruppen, die sind von verschiedenster Art. Berufsgruppen, politische Parteien, Sportarten, Familien, Nachbarschaftsbeziehungen und dergleichen. Also da lokalisiert, so Aßmann, der Maurice Halbwachs, soziales Gedächtnis, und Aßmann verwendet, um das zu charakterisieren, einen Ausdruck, den Halbwachs selber nicht gebraucht, ja, nämlich kommunikatives Gedächtnis. Das heißt, ein Gedächtnis, das gebunden ist an die relativ direkte Kommunikation der Menschen untereinander in einer Gruppe, die aber nicht sozusagen völlig unabhängig schon vorher existiert, sondern die sich eben genau mit der Entwicklung dieser Kommunikation zugleich stabilisiert, bildet, stabilisiert, weiterentwickelt. Ich lasse jetzt vorläufig mal ganz beiseite, worum es bei dieser Theorie eigentlich geht von dem Halbwachs, sondern artikuliere nur den Kontrast, den Aßmann macht. Nämlich er sagt, hier handelt es sich eben immer um alltagsnahe Erinnerung, das ist das Charakteristikum dieser Art von Gedächtnis, alltagsnahe Erinnerung, die nicht streng durch Regeln eingegrenzt ist, die informell ist, durch ihre Informalität charakterisiert ist, wo es relativ frei ist, wer welche Rollen übernimmt. Also der eine, der fragt, was da und da mal los war, und der andere, der Auskunft gibt, können die Rollen tauschen. Das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. So wie das zum Beispiel auch bei diesem Klassentreffen ist, zum 50-jährigen Matura-Jubiläum und so. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und noch wichtiger ist eben, dass für diese Art von sozialem Gedächtnis Einschränkung des Zeithorizonts existiert. Diese Art von Gedächtnis umfasst typischerweise nur einen Zeitraum von etwa 3 Generationen, von 80 bis 100 Jahren. Das heißt, die Inhalte so eines Gedächtnisses, die ja durch Kommunikation aufrechterhalten werden, können ihre Stabilität gegenüber den Wechselfällen der Kommunikation, Veränderungen in der Lebenswelt, die ganz andere Ursachen haben, normalerweise nicht länger erhalten. Also normalerweise ist es so, dass im Ablauf von etwa 3 Generationen so viele Veränderungen in den lebensweltlichen Umständen, ökonomischer, sozialer Art, natürliche Veränderungen, Naturkatastrophen, Wanderungsbewegungen und solche Sachen, dass diese Wechselfälle sozusagen in ihrer Kumulation so quasi die Stabilität dieser Erinnerung erodieren, nicht? Untergraben. Also so, dieses Gedächtnis erhält sich nicht länger. Und demgegenüber sagt er, und da bringt er jetzt zum ersten Mal den Gegenbegriff ins Spiel, sagt er, ist das, was er kulturelles Gedächtnis nennen möchte, etwas, was überhaupt keinen fixen Zeithorizont braucht. Also was keinen solchen begrenzten Zeithorizont hat, sondern was in einer beliebig ausgedehnten Zeit auf historische Fixpunkte zurückgreifen kann und auch tatsächlich zurückgreift. Es ist auch wesentlich alltagsfern und weist in verschiedenen Hinsichten wesentlich Züge der Reglementierung auf. Also das sind die Punkte des Unterschieds. Nicht? Das kommunikative, soziale Gedächtnis ist informell, die Rollen können ohne große Schwierigkeiten getauscht werden, also die auf die Erinnerungsleistung, die für die Erinnerungsleistung relevant sind, diese Rollen können ohne Schwierigkeiten getauscht werden und so weiter. Und das ist beim kulturellen Gedächtnis zum Beispiel nicht möglich. Wir kommen dann auf den Punkt gleich nochmal zu sprechen. In Bezug auf das kulturelle Gedächtnis ist es so, dass es eben eine spezifische Gruppe von Antwortern, von Experten gibt, die sagt, welche Bedeutung welches Ereignis für die Gruppenidentitätsstiftung sozusagen eigentlich hat. Die Erinnerung an die Türkenbelagerung zum Beispiel oder sowas. Das ist ein historisches Ereignis und das gehört aber sozusagen zur in Wien, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wie ich in die Volksschule gegangen bin, war das halt, ich bin im ersten Bezirk in die Volksschule gegangen, da hat es wesentlich dazu gehört, dass es so ein Unterrichtsfach Heimatkunde gegeben hat, dass man im ersten Bezirk herumspaziert und man hat gelernt, welche Gebäude welche Bedeutung haben und man hat natürlich gelernt, wo man da noch irgendwie solche Kugeln findet, die Türken auf ihn geschossen haben und so. Und da ist einem das von einem Lehrer erklärt worden, aber wir Kinder hätten nicht miteinander allein sozusagen das entwickeln können. Das muss in einem Lehrplan drinnen sein oder in irgendeiner Art von vorgestanzter Bildungsagentur, muss sowas verankert sein. Und das ist der Unterschied des kulturellen Gedächtnisses. Und die können beliebig weit weg sein. Das ist schon sehr lange her. Es gibt Sachen, die sind noch viel länger her und sind trotzdem sozusagen Gegenstand unserer kollektiven Erinnerung, aber nicht in dieser Informalität. Das Schlüsselwort, das er verwendet, um die Gesamtheit dieser Unterschiede, dieser Charakteristika des kulturellen Gedächtnisses zu benennen, das Schlüsselwort, das er verwendet, ist Objektivierung. Das sind in einem höheren Maß objektivierte Inhalte. Und man kann, wenn man das strategische Bedeutung seiner Überlegungen herausarbeiten will, sagen, dass diese Objektivation, die im kulturellen Gedächtnis liegt, quasi der Gegenbegriff ist zu dem, was er als das Kommunikative bei der Vorstellung von Halbwachs bezeichnet. Das ist eben im Grund in der lebendigen Kommunikation ist dieses halbwachsische kollektive Gedächtnis verankert, während bei, nach der Auffassung von Aßmann, kulturelles Gedächtnis nicht allein in dieser lebendigen Kommunikation verankert sein kann, sondern zusätzliche Stützen sozusagen braucht. Objektiviertheit, ein blödes Wort, aber wahrscheinlich die Objektiviertheit der Inhalt. Was sind Beispiele für diese Art von Objektivation? Das sind Riten im engeren Sinn, also Riten, die genau auch diese Anforderungen erfüllen, die da in der Kulturanthropologie immer gestellt wird, dass das Wesentliche am Ritus seine Starrheit ist, dass die Vorschriften genau befolgt werden müssen, sonst gelten sie als gar nicht befolgt. Feste, Festzyklen, aber auch literarische Gegenstände wie die großen Epen in vielen Kulturen, in vielen Hochkulturen, Bilder und da gibt es dann natürlich wieder gewisse Beschränkungen, Bauwerke, natürliche Erinnerungspunkte. Fixpunkte in der Geschichte sind das. Also da sieht man, dass er hier in diesem Text sehr stark als Historiker spricht. Das kulturelle Gedächtnis existiert, das ist aber ein wichtiger Punkt. Es besteht nicht nur in dieser Objektiviertheit. Das kulturelle Gedächtnis existiert sozusagen in einer Doppelung, die eine gewisse Unterscheidung, die in einer gewissen Weise auch Unterscheidung an Parallel ist, die wir Bergson gesehen haben. Es existiert zugleich als Archiv. Also das würde dem entsprechen, was das reine Gedächtnis bei Bergson ist. Und als perspektivierter Bestand, wie er sagt. Das heißt, es existiert sowohl als reines Archiv als auch jeweils in einer bestimmten Perspektivierung aus der Gegenwart heraus. Also es existiert als Archiv und bleibt insofern konstant und zugleich aber wird es in verschiedenen Perioden, in verschiedenen Generationsgruppen so quasi, auf jeweils charakteristische Weise angeeignet. Also es gibt sowohl diesen konstanten objektiven Grundbestand wie auch in jeder Generation eine eigene Leistung der Aneignung dieses Archivs. Wenn es die nicht gäbe, würde es ja früher oder später, wie man sagt, austrocknen, dieser Bestand, und verloren gehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dazu sagen kann, es ist tatsächlich auch Gedächtnis. Es ist schon auch Gedächtnis. Es ist nicht nur Archiv oder ein Speicher für irgendwelche Inhalte, die durch eine Erinnerungsleistung angeeignet werden können, sondern es gehört wesentlich dazu, dass es immer wieder kontinuierlich und immer wieder neu angeeignet wird. Können Sie das verstehen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, sonst wird es austrocknen und irgendwann mal verloren gehen. Das ist ich lese da noch einmal etwas vor, was ich mir Gott sei Dank rausgeschrieben habe. Also es geht um, was das Archivartige betrifft, um die haltbare Formung, also um die Formung von Gedächtnisinhalten, die sie haltbar macht. Das geschieht durch Institutionalisierung immer wieder, ne? Also die Ausbildung von Experten für Geschichte oder Geschichtsforschung und, was man sagen könnte, spezialisierte Pflege. Es gibt Experten, die mit der Pflege diese Erinnerung betraut sind. Das ist jetzt wieder der Punkt, den ich schon vorher angesprochen habe, mit dieser Asymmetrie, die hier besteht, zwischen denen, die eine Erinnerung haben wollen und denen, die ihnen helfen, als Experten ihnen helfen, sie zu, sie zu finden, sie zu aktualisieren, im Unterschied zu der Situation der Schulkameraden. Ne? Diese Asymmetrie. Also das sind auch nicht nur Historiker, sondern über lange Strecken sind das Priester, ne, die diese Aufgaben übernehmen oder priesterähnliche Gruppen. Ein kollektives Wissen über die Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und Eigenart stützt. Diese Feststellung und die Tatsache, dass es immer reaktiviert, kontinuierlich reaktiviert wird, das ist es, warum er sagt, es handelt sich um Gedächtnis. Es handelt sich hier wirklich um Gedächtnis. Da ist ein ganz entscheidender Unterschied, den er auch zu Recht macht, gegenüber Halbwachs. Halbwachs, so sagt Aßmann, sieht dieses kulturelle Gedächtnis, das er im Sinn hat, überhaupt nicht als Gedächtnis an. Das ist ein wichtiger Punkt in den Theorien von Maurice Halbwachs, dass er sagt, das, was der da meint, das ist nicht Gedächtnis, das ist Geschichte, Historie. Und Historie ist was anderes als Gedächtnis. Historie ist etwas, ist eine Agentur, die Geschichte ist eine Agentur, die wir bilden, wenn wir uns nicht mehr erinnern. Wenn wir uns nicht erinnern. Das ist sozusagen nicht Gedächtnis, sondern ein Ersatz für Gedächtnis. Das stimmt auch. Also diese Diagnose, das, was er da sagt, da unterscheide ich mich von Halbwachs, weil der sagt, das ist gar nicht. Ich aber sage, es ist Gedächtnis. Und zwar sage ich, warum ist es Gedächtnis? Weil es gruppenbezogen ist, genauso wie das kommunikative Gedächtnis von Halbwachs, weil es Wertperspektiven festlegt. Zum Beispiel dient es dazu, das ist eine völlig klare Sache, es ist sehr selektiv, es dient nicht dazu, nicht nur dazu, sozusagen den Zusammenhalt einer Gruppe zu stabilisieren, sondern vor allem die Selbstabgrenzung der Gruppe gegenüber anderen herzustellen und strenge Grenzen zu setzen zwischen dem, was wir sind und was die anderen sind. Und was es auch noch zu einem Phänomen des Gedächtnisses macht, ist, dass es ja auch tatsächlich, obwohl es über so weite Strecken seine Inhalte bezieht, zur Deutung aktueller Praxis verwendet wird. Wir können, so wie wir über diese informellen Vereinbarungen unser gemeinsames Handeln steuern können, so steuern wir gemeinsames Handeln auch über solche Inhalte des kulturellen Gedächtnisses. Wir sagen, na, das können wir nicht zulassen, da müssen wir, wir waren immer schon und so weiter und so weiter. Das gehört dazu, dass wir würden aufhören, wir zu sein, wenn wir das preisgeben oder so. Und das steuert dann tatsächlich unser Handeln. Das sind die Motive, warum man sagt, es ist Gedächtnis. Es ist Gedächtnis genau in dem Sinn, in dem Halbwachs sagt, das kollektive Gedächtnis ist ein Gedächtnis. Der Fehler von Halbwachs, der Quasi-Fehler von Halbwachs ist nur, dass er das, was ich da hier meine, ausscheidet aus dem, was er Gedächtnis nennt und viel zu sehr den Unterschied betont zwischen diesem Objektivwerden und mit dem Objektivwerden aus der Erinnerung rausfallen und damit man es wieder aktualisieren kann, damit man es deuten kann, muss eine extra Agentur geschaffen werden, die Geschichtsschreibung, die Geschichte, ne, die Bemühung um die Geschichte. Das hat dann was Wesentliches zu tun mit dem Begriff der Wissenschaft. Ne? Inwiefern ist Wissenschaft sozusagen eine eigene, bei Halbwachs ist Wissenschaft sozusagen dann was Eigenes, was nicht einbezogen wird in den Zusammenhang des kollektiven Gedächtnisses in derselben Weise wie andere Institutionen. Der Unterschied liegt zum Beispiel sehr klar in der Auslagerung der Pflege des Gedächtnisses an bestimmte Institutionen. Aber worum es prinzipiell geht bei Aßmann, das ist eben dieser Begriff der Objektivation, wobei der sehr weit gefasst ist, von zeitüberdauernden Riten bis zu materiell realisierten Denkmälern und so weiter. Also ein wichtiger Unterschied, an dem man sehen kann, wie er sich auch gegen Halbwachs abgrenzt, das ist der Unterschied zwischen der tatsächlichen Handlung und dem Ritus. Der Ritus sozusagen, der Ritus ist nicht die Handlung, die er ist, sondern da ist die Darstellung der Handlung. Also mit einem Ausdruck, den ich dann später vielleicht nochmal zurückführen werde auf seinen, wie sagt man da, Schöpfer des Ausdrucks in der Terminologie, auf Arnold Gehlen. Der Ritus ist sozusagen die erfolgsentlastete Probehandlung. Der Ritus ist nicht wirklich die Handlung ernsthaft. Er beinhaltet alle Elemente, die in der Handlung sind, aber er ist nicht die Handlung selbst, sondern so, Gehlen hat dafür diesen Ausdruck gefunden, des Probehandelns. Das ist nicht das Einzige, wodurch man das charakterisieren kann. Und dadurch ist er was anderes, ist die Handlung objektiviert im Ritus. Es ist auch unterschieden, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, sozusagen von der Handlung, also der Ausdruck Probehandlung meint noch anderes natürlich. Ne? Zum Beispiel bei der Unterweisung im Erlernen eines komplexen Handlungsablaufs, wenn man sagt, schau, pass auf, du kannst es nicht richtig, ich zeige dir, wie man das macht und so, dann macht man das vor, dann ist das auch eine Art von Probehandlung, aber das ist natürlich nicht ein Ritus. Ne? Also beim Vormachen ist dann auch ganz typisch, dass man dann sagt, so, siehst, wie es geht und so, und dann wird es passieren, aber das machen wir jetzt nicht. Ne? Ich mache es jetzt nicht, ich zeige dir, wie man das Auto startet oder so, was hier mit der Kurbel zum Beispiel noch, oder so, aber ich lasse es nicht wirklich an, oder wir fahren nicht wirklich, ich zeige dir, wie es, ja, verstehen Sie, also Probehandlung ist ein weiterer Begriff als rituelle Handlung, aber Riten sind so, haben zum Beispiel eben noch dieses Element der Starrheit. Also soweit zu diesen Bestimmungsversuchen von Aßmann. Ich hoffe, da ist Ihnen jetzt ein bisschen klar, wenn Sie den Text dann lesen, dann sehen Sie das noch genauer, da hat er noch genauere, haben Sie ihn schon gelesen, noch genauere Unterscheidungsmerkmale oder Charakteristika des kulturellen Gedächtnisses. Aber im Prinzip sollte uns das jetzt mal sagen, worum es, was sozusagen die Streitfragen sein können oder was die interessanten Fragen sein können in diesem Feld, kollektives Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis. Und was ich jetzt als nächstes machen möchte, ist diese Vorstellung von Objektivierung, die da bei ihm so im Zentrum steht, noch ein bisschen zu beleuchten von verschiedenen Seiten her, von Fragestellungen her, die wir schon behandelt haben. Weil das, glaube ich, ein Punkt ist, wo man mehr dazu sagen muss als er. Das macht es sich aus unserer Perspektive ein bisschen zu einfach. Wir haben schon gesehen, in früheren Stadien der Vorlesung, die bloße Existenz von schriftlichen Aufzeichnungen, wo man sagen könnte, das ist Objektivierung. Aber das bloße Existieren von schriftlichen Aufzeichnungen allein genügt nicht, um das individuelle Gedächtnis wirksam zu entlasten. Denn, also ich brauche eine zusätzliche Bedingung, weil ich ja den Text bei mir haben muss, damit ich mir das auswendig lernen der Vorlesung. Ich muss ja nicht nur irgendwo aufgeschrieben haben, sondern ich muss das mitnehmen können, um mir das auswendig lernen der Vorlesung oder der Rede ersparen zu können. Und für mich ist die Situation peinlich, dass ich diese Bücher jetzt vergessen habe zu Hause, aus denen ich vorlesen wollte. Ne? Also jetzt kommt eine nicht vorgesehene Belastung auf mein Gedächtnis, meines Gedächtnisses auf mich zu in ein paar Minuten. Also das geht nicht. das funktioniert nicht, diese wirkliche Entlastung, solange Schriftliches nur in Stein gemeißelt werden kann. Grob gesagt, das habe ich ja ausgeführt an der Stelle, wo ich über den Buchdruck gesprochen habe. Da sieht man also das, worauf das künstliche Gedächtnis der Plätze und Bilder in dieser Situation als Mittel zurückgreift, denn das ist ja in einer Zeit entwickelt worden, wo schon längst die Schrift gegeben hat. Aber das, worauf dieses künstliche Gedächtnis zurückgegriffen hat, Verfahrensweisen der Gedächtnisbildung waren, die sich in vorschriftlichen Kulturen bewährt hatten. Also solange die schriftliche Aufzeichnung nicht sozusagen mobil genug ist, hinreichend vervielfältigt und mobil genug ist, solange muss für das individuelle Gedächtnis auf vorschriftliche Verfahrensweisen aus vorschriftlichen Kulturen zurückgegriffen werden. Vorschriftliche Kulturen sind bei der Bildung von Gedächtnis prinzipiell darauf angewiesen, räumliche Gegebenheiten oder Strukturen inhaltlich zu deuten. Eben objektive Gegebenheiten sozusagen inhaltlich zu deuten. Alles das, was hier gemeint ist, betrifft natürlich das Absichtliche, das intendierte Erinnern. Absichtlich sich etwas merken. Das Mal und sein Inhalt, der Ritus. Also man könnte sagen, dass diese Redner, die die Ars Memoriae benützten, auf eine ältere Kulturtechnik zurückgegriffen haben, in der das für die Erinnerung intendierte Gedächtnis, also ein Gedächtnis, das man absichtlich bildet, damit man sich später in der Zukunft wird erinnern können, in der das für die Erinnerung intendierte Gedächtnis jedenfalls eine objektive Verankerung in der Außenwelt genützt hat und vor allem auch gebraucht hat. Ohne so eine objektive Verankerung gar nicht möglich gewesen wäre. Und das ist zum Beispiel ein Fall, das ist nicht unbedingt ein Fall von dem, was Halbwachs mit seinem kommunikativen Gedächtnis im Sinn hat, weil es ein bisschen spezieller ist mit dieser Zukunftsorientierung. Aber es ist auch ganz bestimmt nicht ein Fall von dem, was Aßmann kulturelles Gedächtnis nennt. Und trotzdem spielt diese Objektivität eine entscheidende Rolle. Wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, dann sehen wir, dass im Laufe der Jahrhunderte sich die Lage aber verändert und es auch im Mittelalter schon ganz andere Methoden des künstlichen Gedächtnisses gibt, die ich nicht besprochen habe, aber wo Sie sich leicht was vorstellen können, die bereits direkt auf Strukturen der Schriftlichkeit beruhen. Also im Mittelalter hat man in der klassischen Antike, und natürlich ist das im Mittelalter auch weitergegangen, hat man dieses System gehabt, man hat schon eine Schrift gehabt, aber man hat für die Gedächtnisbildung eine Methode der vorschriftlichen Kultur verwenden müssen. Im Mittelalter haben sich langsam, allmählich, Methoden des künstlichen Gedächtnisses zu bilden begonnen, die bereits auf der Tatsache der Schrift basieren. Das sind solche Methoden, die mit Manipulationen des Alphabets oder der Zahlenreihe funktionieren. Also ein Beispiel, ich habe das vergessen, noch einmal genauer nachzuschauen, Ihnen da irgendwie interessantere Beispiele zu bieten. Aber ein klassisches Beispiel sind eben diese Merkwörter für die aristotelischen Syllogismen. Die funktionieren auf der Grundlage sozusagen des Alphabets, alphabetischer Barbara, Zählerent, Daripo, Ferio und was ich, wie die alle heißen. Oder auf Zahlen, dass man sich mit Zahlen merken kann, die Sachen. Beliebige Inhalte auf der Grundlage von Projektion auf Zahlenverhältnisse. Und Also man kann vermuten, dass auch die Beziehung auf Zahlenordnungen zu mnemotechnischen Zwecken letztlich natürlich ein Bezug auf Schriftliches ist. Und irgendwann ist es dann soweit, dass das Gedächtnis selber direkt als Schrift oder als Buch begriffen wird, wie wir dann vorige Woche ja bei Proust bzw. bei Sigmund Freud gesehen haben. Ein Unterschied ist dann eben etwa in der Rolle der Bilder, nicht? Dass das dann Strukturen sind, die ein Gedächtnis stabilisieren, die ohne diese Bilder auskommen. Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist die Rolle des Raumes oder der Raumvorstellung. Wenn man alphabetische oder gar numerisch orientierte Mnemotechniken dem System der Plätze und Bilder gegenüberstellt, dann könnte man meinen, eine Emanzipation von der konkreten räumlichen Außenwelt vor sich zu haben, eine Emanzipation von diesem strukturgebenden Vorbild einer konkreten Architektur zum Beispiel. Aber davon hat sich ja etwa Giordano Bruno auch schon gelöst gehabt. Aber man kann die Sache natürlich auch umgekehrt sehen. Man muss das nicht nur sehen als eine Emanzipation von der konkret räumlichen Umwelt, sondern man kann es auch so sehen, dass Strukturen des Schriftlichen in dem Maß für die Organisation eines künstlichen Gedächtnisses interessant werden, wie die schriftlichen Aufzeichnungen tatsächlich vermehrt präsent sind in unserer Umwelt, als reale Objekte, einfach als Bücher unsere Lebenswelt prägen oder als Dokumente, die auf Papier aus Papier bestehen. Die Vermehrung des Schriftlichen und insbesondere der Bücher entlastet also nicht nur das Gedächtnis tendenziell, also erlaubt uns nicht nur sozusagen den subjektiven Aufwand bei der Gedächtnisbildung und Stabilisierung ein bisschen zu reduzieren, sondern sie prägt auch den verbleibenden subjektiven Anteil in seiner Struktur ein bisschen um. Man denkt nicht in solchen Architekturen heute, sondern man denkt in Kapiteln oder so tendenziell eher. Schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Erinnerung an Dingsbums auf, ne, sagt man. In allen diesen Fällen von künstlichem Gedächtnis haben wir es mit willentlicher und sozusagen eine Zukunft antizipierender Erinnerung zu tun, mit Strukturen, die uns erlauben sollen, Gedächtnisinhalte im Hinblick auf ihre willentliche Abrufbarkeit hin zu speichern. Und was man jetzt Handlungsgedächtnis in einem weiteren Sinn nennen könnte, das Einüben einer Handlung, ist etwas charakteristisch anderes. Das ist in einer gewissen Weise ein Gegensatz, weist aber doch interessante Bezüge auf, vor allem wenn wir das jetzt auch wieder unter dem Gesichtspunkt der Objektivität, der notwendigen Objektivierung von Inhalten betrachten. Also das ist ein zweiter sozusagen Punkt, wo man auf diese Frage kommen kann. Handlungsgedächtnis. Eine in Kompetenz übergegangene Übung, ne, die wiederholte Performance macht den Handlungsablauf sicherer, einfacher. Sie können sich erinnern an dieses Beispiel von Bergson mit der komplexen Bewegung, die wir nachzumachen versuchen, und die zerfällt sofort, ja. Wir sehen, wie einer das macht, Aufschlag beim Tennis, wir machen es nach, das zerfällt sofort. Also der macht einfach einen, der Unterschied kann so charakterisiert werden, der schlägt auf, der es kann. Ich, der es zum ersten Mal nachmacht, hebe meinen Ellbogen, ja, verkrampfe meine Hand, ja, und zerre mir irgendeinen Muskel. Das sind die drei Sachen, die das zerfällt, oder vier Sachen sofort. Ne? Und dann in einem langsamen Prozess sozusagen der Resynthetisierung, in dem gelernt wird, also indem es ja tatsächlich um so etwas wie Gedächtnis auch geht, erreiche ich eine befriedigende Performance, aber durch sozusagen einen Prozess der wiederholten, fehlerhaften Performance erreiche ich dann eine befriedigende Performance und eine Kompetenz. Das ist ja gleich bei Bergson. Dieser Punkt ist bei ihm das Gemeinsame zwischen dem Fall des Erlernens einer Bewegung und dem Fall des Auswendiglernens eines Texts. Einer Bewegung wie dem Aufschlag beim Tennis oder charakteristischerweise so einer Bewegung, das habe ich schon, wie ich diese Vorlesung zum ersten Mal gehalten habe, als Beispiel verwendet, das Knüpfen eines Schuhbandes. Na, das ist auch so eine Sache, wo man sieht, das dauert immer relativ lang, bis die Kinder das lernen. Und da möchte man ja meinen, hier möchte man meinen, in diesem Bereich Handlungsgedächtnis, Kompetenzgedächtnis, dass der Witz gerade in einem Vorgang der Verinnerlichung besteht. Aneignung, sagt man dazu. Macht dabei einen Unterschied zwischen mentaler Verinnerlichung. Ich habe mir das Gedicht jetzt eingeprägt, ich habe es mir gemerkt, und der körperlichen Verinnerlichung auf der anderen Seite. Die Bewegung ist jetzt zu einer Routine meines Körpers geworden. Diesen Unterschied macht man, aber beide Male passt das Wort Verinnerlichung in gewisser Weise. Es mag in dem Üben der komplexen Bewegung einen Außenbezug gegeben haben, aber im Gelingen verschwinden diese objektiven Bezüge dann quasi im Windschatten der Kompetenz. Nicht? Man sagt dann, das Knüpfen einer Masche, ich kann es jetzt wie im Schlaf, sagt man. Nicht? Und da verschwindet sozusagen das, was dran objektiv ist, das Schnürl, die Ösen in den Schuhen. Ich kann es wie im Schlaf. Das hat schon seine Richtigkeit. Aber wenn man den Prozess realistisch und als Ganzen betrachtet, kann man von der Rolle des realen Schuhbandes doch nicht absehen. Also es gibt, also der Unterschied gegenüber dem, was wir zuerst besprochen haben, wo ich da über diese absichtlich gebildeten Erinnerungen gesprochen habe, über das künstliche Gedächtnis und so weiter, da ging es ja darum, dass man sozusagen den Außenhalt für das zu Erinnernde kultiviert, stabil machen kann in einer gewissen Weise. Und wenn man ihn verinnerlicht, dann doch als Außenhalt verinnerlicht. Das, während hier geht es genau umgekehrt darum, oder sagt man, handelt es sich darum, liegt der Erfolg darin, dass wir die Sache ganz von selber unseren Körper machen lassen. Oder ganz von selber einer sagt, sag's auf. Ich habe Ihnen, glaube ich, in der ersten Stunde das große Lalala aufgesagt oder so. Sag's auf, dann kommt es von selber raus. Ne? Aber ganz kann man das nicht weglassen. Man muss es mit dem Schuhband, versuchen Sie einmal die Bewegung des Knüpfens eines Schuhbandes ohne Schuhband zu machen. Wie machen Sie das genau? Da haben Sie das eine End, da haben Sie das andere End. Was? Ist gar nicht so einfach, ne? Wenn man sich das vorstellt. Dieses Ich kann es im Schlaf heißt, dass ich es doch so wie im Schlaf, aber doch, ich brauche eigentlich das Band dazu. Ist nicht so einfach, wie man glaubt. Verwandt mit dieser Sache oder eine Beziehung dazu hat, also es ist was anderes, aber eine Beziehung dazu hat das, was man das Gedächtnis der Dinge nennt. Das Gedächtnis, das in Dingen, in praktischen Dingen, in den Pragmata, also dem, was das Zuhandene oder das Zeug ist bei Heidegger, das da abgelagert ist, in den gewöhnlichen Dingen, in diesem Fall in den Schuhbändern. Also heutzutage ist ja so, dass viele Kinder heute überhaupt nicht mehr diese Kulturtechnik des Bindens einer Masche erlernen, weil sie Schuhe mit Klettverschlüssen tragen. Und wenn sie dann größer wären, so 17, 18, 19 oder so, in einem Prozess der retrograden Infantilisierung auch noch verlernt haben, wie man mit Klettverschlüssen umgeht, sich dann diese Sportschuhe ohne Schnürl kaufen, mit den reinen dann herumlaufen. Also auch in diesen Bereichen oder unlängst habe ich eine ertappt, die hat welche mit Schnürl gehabt, da hat man die Schnürl nicht zugebunden, sondern unter die Füße rein. Also das, was man früher als das Furchtbarste betrachtet hat, dass man das dann ja unten zwickt, wenn da diese Schnürl. Aber nur nicht zubinden. Also auch in diesen Bereichen sozusagen das Erlernen einer komplexen Handlung, wo es im Prinzip darum geht, einen Prozess der Emanzipation von Äußerlichkeiten zu einem erfolgreichen Ende zu bringen, auch da gibt es Beziehungen zwischen dem Ding und der Handlung, die aber locker ist in einem verschiedenen Grad und natürlich kaum bewusst wird, wenn nicht ein Fehler passiert oder wenn sich diese Art von Sachen, mit denen diese Handlung vollzogen werden muss, aufgrund einer technologischen Entwicklung oder so ändern. Man sagt, na, mit sowas kann ich das nicht machen. Ne? Er sagt, naja, du wirst das schon lernen. Ich habe es bisher immer mit sowas gemacht. Nein, mit dem kann ich das nicht. Oh ja, du wirst das, wird gehen. Und dann lernt man das neu. Dann wird das auffällig, die Bindung sozusagen dieser Handlung, die man im Schlaf ausführen kann, an einen bestimmten Gegenstand. Aber das ist doch letztlich genau die umgekehrte Richtung zu dem, was für das kulturelle Gedächtnis im Sinne Assmanns charakteristisch ist. Wenn die mimetische Routine in einen Ritus übergeht, dann ist das genau das Gegenteil. Ne? Sozusagen, man hat so einen, also ich werde da noch was beschreiben, was so ein Ritus ist, also irgendein ritueller Tanz oder sowas, wo es genau darum geht, aus dem Nachmachen, aus dem bloßen Nachmachen, nicht bloß zu lernen, wie man es tut, sondern wo es in einen Ritus übergeht, der abgesetzt ist vom alltäglichen Verhalten, wo es um die Starrheit dessen geht, was von der Gruppe als was Äußerliches festgehalten werden kann. Wenn der Sonnenstand dann so und so und so ist, um so und so viel Uhr, dann wird immer das und das gemacht, damit die Gruppe weiterhin die Gruppe bleibt, die sie ist. Auf das kann nicht verzichtet werden, da gehen alle dort und dorthin und führen dann diesen oder jenen Tanz auf und das muss ganz genau funktionieren. Der Ritus, wie Assmann auch sagt, ist nicht selbst die Handlung, so wenig wie in der Semiotik das Zeichen, das Bezeichnete ist. Der Ritus stellt die Handlung dar, indem er ihre signifikanten Elemente in einer besonderen Weise reproduziert. Und das alles gilt auch für Male, Ikonen und so weiter. Das ist eine andere Art von Beziehung. Jetzt möchte ich noch extra was ein bisschen zu dem. Also das sind Überlegungen, die das ein bisschen in Frage stellen. Ne? Diese Sicherheit, mit der Assmann meint, sagen zu können, naja, Objektivierung ist das, was Objektivierung und unabhängig machen von der aktuellen Kommunikation, ist das, was das kulturelle Gedächtnis auszeichnet gegenüber dem sozialen Gedächtnis im Allgemeinen. Weil meines Erachtens es doch so ist, dass auch dort, wo es nicht um kulturelles Gedächtnis in seinem Sinn geht und um andere Phänomene des sozialen Gedächtnisses oder des intendierten künstlichen Gedächtnisses, dort auch Objektivierung genauso eine signifikante Rolle spielt. Das sind graduelle Unterschiede meines Erachtens. Ich sage jetzt noch mal was ein bisschen zu dem Halbwachs. Das Buch, von dem gibt es mehrere bedeutende Bücher, der hat von 1877 bis 1945 gelebt, er ist in Reims geboren und im KZ Buchenwald gestorben im Jahr 1945 und hat dieses eine Buch, auf das ich mich da beziehe, nicht fertig geschrieben. Das heißt, das wird also publiziert unter dem Titel La Mémoire Collectif und da gibt es zu den verschiedenen Kapiteln Gedächtnis und Raum, Gedächtnis und Geschichte und individuelles und kollektives Gedächtnis. Da gibt es zu allen diesen Kapiteln verschiedene Fassungen. Also das ist ein Buch, das es eigentlich nicht wirklich gibt. Es wird darin in der neuesten Edition wird auch ein Text mit einbezogen, den er tatsächlich publiziert hat als Aufsatz. Über den sage ich dann noch extra ein paar Worte, mit dem Titel, ich glaube, das heißt La Mémoire Collective chez les Musiciens, über das kollektive Gedächtnis der Musiker. Das ist ein sehr interessanter Text und von dem kann man annehmen, dass er ihn schließlich, wenn er das Buch fertiggebracht hätte, da hineingenommen hätte. Der Halbwachs ist ein im deutschen Sprachraum oder in der deutschen, wie kann man das sagen, Sozialphilosophie oder so, viel zu wenig berücksichtigter Autor. Das ist in Wirklichkeit ein ganz großer Player in der französischen Tradition der Sozialwissenschaft. Er hat bei Henri Bergson Philosophie studiert und hat sich dann für Soziologie zu interessieren begonnen und ist ein Schüler von Emile Durkheim gewesen und hat zusammengearbeitet mit dem Kulturanthropologen Marcel Mauss und so und ist wirklich eine ganz, ganz bedeutende Person gewesen, auch zu Lebzeiten anerkannt. Aber wie gesagt, dieses Buch ist nicht vollendet. Also, worauf es ihm ankommt, ist der direkte Zusammenhang zwischen der Existenz einer Erinnerung und der Existenz einer Gruppe. Wobei die Angehörigkeit zur Gruppe, die konkrete Zugehörigkeit zur Gruppe, das ist das, was man verstehen lernen muss, was er da damit meint. Also ein Beispiel, das er bringt und das ich Ihnen da jetzt nicht vorlesen kann, das ist ein Fall, wo ein Lehrer, sagen wir ein Gymnasiallehrer, einen Schüler, den er vor 10 Jahren gehabt hat, wieder trifft. Also der hat eine Klasse unterrichtet, irgendwie ein Jahr lang, vor 10 Jahren, und trifft jetzt einen, 10 Jahre später trifft er einen Schüler, der in dieser Klasse war. Und Halbwachs beschreibt das so, dass die zuerst ein bisschen Mühe haben, sich überhaupt zu erkennen. Und dann in dem Moment, wo sie sich erkannt haben, wo er sagt, fängt der Schüler an, so quasi Erinnerungen auszupacken. Da war das und das und das, können Sie sich nicht erinnern, wie das war, wie Sie damals das erklärt haben, das hat uns so beeindruckt. Und können Sie sich nicht erinnern, wie das sowieso damals, während Sie da auf einmal da das und das Furchtbare gemacht hat, da ein Buch durch die Klasse geworfen hat und Sie haben gesagt, macht nichts, mach's noch einmal, dann kann ich's auffangen oder so. Und solche Geschichten erzählt er dem. Der Lehrer kann sich an das alles nicht erinnern. Der kann sich an das alles nicht erinnern. Der hat mit mir, der weiß gar nicht, wen der gemeint hat mit dieser Schulkamerad und dieser Schulkamerad. Obwohl, sagt der Halbach, zu der Zeit, wo der diese Klasse unterrichtet hat, der Lehrer, ihm diese ganzen Vorfälle in genau derselben Lebendigkeit präsent waren wie den Schülern, das war ihm genauso wenig egal mit dem fliegenden Buch, das war dem Lehrer damals genauso wenig egal, wie es den Schülern egal war. Die haben das lustig gefunden, er hat es toll gefunden. Da waren sie in einer gemeinsamen Situation. Aber jetzt, nach 10 Jahren, ist das ganz anders und es gelingt sozusagen in Wirklichkeit nicht, dann nur mit sehr, sehr großer Mühe, mit dem Aufwand, könnte man jetzt in Klammer hinzufügen, einer historischen Rekonstruktion, dem sozusagen wieder dazu zu bringen, dass er sagt, ja, so war das. Warum ist das so? Und da sagt, da ist die Antwort von Halbwachs ganz einfach die, dass er sagt, die gehören verschiedenen Gruppen an. Die haben nicht dasselbe Gedächtnis, die haben nicht dasselbe kollektive Gedächtnis. Die Gruppe der Schüler ist im Prinzip eine andere Gruppe als die Gruppe der Lehrer, weil die Schüler sozusagen in einer begrenzten Anzahl von Jahren quasi eine höchst begrenzte Anzahl von Lehrern haben, an die sie sich als gemeinsame Gruppe, mit denen sie gemeinsame Erlebnisse verbinden, also die verschiedenen Lehrer stabilisieren sozusagen den Zusammenhalt der Gruppe, weil die Gruppe überdauert, während der Lehrer in diesem französischen System sozusagen dauernd andere Klassen hat, normalerweise dauernd andere Klassen unterrichtet oder immer dasselbe unterrichtet, für immer andere Schüler, also eine völlig andere Interessen hat in der Abfolge seiner Erlebnisse. Das ist der entscheidende Punkt. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Der Witz ist der, die Rekonstruktion einer Abfolge von Ereignissen. Das, was sozusagen der Schüler jetzt versuchen kann, dem vorzuführen. Ne? Der sagt dann womöglich, warten Sie, ich wohne gleich daneben an, ich kann Ihnen mein Tagebuch bringen, wo wir da geschrieben haben, und dann können wir dann auch. Also die Rekonstruktion einer Abfolge von Ereignissen im Sinne einer historischen Rekonstruktion ist etwas prinzipiell anderes als eine Erinnerung. Das ist die Position von Halbwachs. Es gibt kein historisches Gedächtnis. Das ist sozusagen ein Widerspruch in sich selbst. Geschichte, Historie ist dort, wo das Gedächtnis aufgehört hat zu existieren. Wenn die Gruppen nicht mehr da sind, dann auch nicht mehr die Erinnerungen, die von dem Zusammenhalt der Gruppe stabilisiert oder erhalten werden. Von da aus könnte man jetzt natürlich retrograd eine Kritik an dem Aßmann oder eine kritische Frage an den Aßmann richten. Handelt es sich bei seinem kulturellen Gedächtnis denn auch wirklich um Gedächtnis im vollen Sinn oder nicht vielmehr nur um mögliche Gedächtnisinhalte? Okay, das ist da. Also das Einzige, was ich Ihnen da jetzt noch ein bisschen genauer sagen kann, ohne dass ich das Buch habe, das ist das Beispiel mit den Musikern. Das ist sehr einprägsam. Ich kann dieser Text überhaupt, das ist außerordentlich lesenswert und dieser Text ist besonders toll. Das ist eine Art von, man könnte sagen, naja, Methodik oder Stil, sozusagen soziologische Überlegungen oder sozialwissenschaftliche Überlegungen zu führen, die im deutschen Sprachraum und auch im angelsächsischen, aber dort ist es nicht so arg, einfach nicht vorhanden ist. Also man hat immer, vor allem in der Generation, in der ich aufgewachsen bin, hat man immer den Eindruck gehabt, Soziologie ist eine Sache, die ist gespannt zwischen zwei riesig weit voneinander entfernten Extremen. Auf der einen Seite empirische Sozialforschung und auf der anderen Seite höchst abstrakte Grundlagen, Diskussionen über Methodologie, Gesellschaftsbezug, der Grundkategorien, soziologischen Denkens und so weiter, sehr abstrakte Sachen. Was sich auch ein bisschen abgebildet hat, ist nicht dasselbe, nicht der ganze Inhalt des sogenannten zweiten Positivismusstreits, aber da ist es genau, und dazwischen war nichts. Ne? Wenn man so einen Autor liest wie Halbwachs, sieht man, dass in Wirklichkeit soziologisches oder sozialwissenschaftliches Denken den ganzen riesigen Platz in der Mitte ausfüllt, nämlich quasi wirklich ein imaginatives Denken in tatsächlichen Situationen sozialer Beziehungen, die im Einzelnen beschrieben werden müssen. Und in dem Fall mit den Musikern ist das halt besonders deutlich. Ich kann auch viel zu wenig darauf eingehen, nur auf das, was hier diese Frage Objektivität angeht, noch einmal. Es stimmt nämlich einfach nicht. Also es ist sozusagen die Darstellung, die Aßmann in diesem Aufsatz von Halbwachs gibt, stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht, dass sich das kollektive Gedächtnis, wie Halbwachs das meint, durch eine relative Unverbindlichkeit, Alltagsgebundenheit und Informalität von dem kulturellen Gedächtnis unterscheidet und dass es nur das kulturelle Gedächtnis ist, das so wirklich stabile Fixpunkte und Referenzpunkte in der Geschichte hat, sondern was Halbwachs dort beschreibt, ist, dass die Musiker, wie man diesen Ausdruck zu verstehen hat, das sage ich dann gleich noch was dazu, aber dass die Musiker eine soziale Gruppe genau in dem Maß bilden, wie sie höchst exakte und strenge Regeln, ganz strenge Regeln, auf die immer gleiche Weise befolgen. Eine Partitur für jemanden, der ein ausübender Musiker ist, eine Partitur muss interpretiert werden als ein Zeichensystem, in dem Handlungsanweisungen, also Handlungsmöglichkeiten, Handlungsanweisungen festgehalten werden. Und zwar mit außerordentlicher, mit sozusagen hundertprozentiger Strenge. Also ich komme dann nochmal auf den Punkt zu sprechen, das erkläre ich jetzt nicht gleich, aber dass er meint, was eine Partitur festhält, sind Handlungsanweisungen und sind nicht Qualitäten, Charakteristika oder Unterscheidungen von Tönern. Das ist der wesentliche Punkt. Eine Partitur hält nicht Töne fest und Eigenschaften von Tönern, sondern eine Partitur hält schematisierte Handlungsanweisungen fest. Und die Musiker sind eine ganz extrem exklusive Gruppe, in dem Sinn, dass sie in regelmäßiger und vorhersehbarer Weise auf hochspezielle Signale, die zum Beispiel in einer Partitur, es ist nicht unbedingt notwendig, dass man eine Partitur, aber in einer Partitur festgehalten sind. Also sind in dem Sinn eine exklusive Gruppe, dass sie in einer sehr spezialisierten Weise auf sehr spezielle Signale reagieren können. Das Gedächtnis zum Beispiel eines einzelnen Orchestermusikers, der an einer konkreten Aufführung mitwirkt. Die Gedächtnisleistung so eines Orchestermusikers. Das ist ein Teil, die Gedächtnisleistung des individuellen, des einzelnen Orchestermusikers muss begriffen werden als wirklicher, als realer Teil des kollektiven Gedächtnisses des Orchesters und im weiteren Sinn als ein realer Teil der Gemeinschaft aller Musiker überhaupt. Die Gruppe ist exklusiv in diesem Sinn, dass sie sozusagen vieles ausschließt. Sie ist exklusiv in dem Sinn, dass sie quasi ein Maximum ausschließt. Es gibt dann auch es gibt Stellen, wo er dann die Gruppe der Musiker mit anderen Gruppen vergleicht, die auch exklusiv sind. Aber er hat schon er vertritt auch die These, und ich glaube nicht ganz zu Unrecht, dass die Gruppe der Musiker so mehr oder weniger die exklusivste Gruppe ist, die es überhaupt gibt in der menschlichen Gemeinschaft, also in den Kulturen, wo es Musiker gibt. Ne? Aber Musiker gibt es fast überall. Ne? Und exklusiv in dem Sinn, dass sie ein Maximum ausschließen, ein Maximum von anderen ausschließen. Nicht exklusiv natürlich in dem Sinn, dass wer ein Musiker ist, nur zu dieser Gruppe gehört, sondern jeder Musiker gehört auch so und so vielen anderen sozialen Gruppen an. Aber in seiner Eigenschaft als Musiker gehört er einer exklusiven Gruppe an, in dem Sinn, dass die auf sehr, sehr spezielle Signale in einer sehr strengen und regelmäßigen Weise reagieren. Und zwar in einer Weise reagieren, die man nur daraus erklären kann, dass dieses Kollektiv über die Zeit gewisse sozusagen Handlungsmöglichkeiten oder Routinen eingeübt hat. Also sehr, sehr wichtig als ein Fall ist eben die Steuerung des gemeinsamen Verhaltens und des gemeinsamen Gedächtnisses durch den äußeren Halt der Partitur. Also das ist schon was, das ist wirklich was, das kann man nicht verstehen, wenn man so wie Aßmann glaubt, bei kollektivem Gedächtnis handelt es sich um sozusagen was Informelles. Um auch nur ansatzweise zu verstehen, wie das funktioniert, was wirklich vor sich geht, also er beschreibt das wirklich ganz sagenhaft einprägsam, um ansatzweise zu verstehen, wie das funktioniert, muss man sehr genau hinschauen. Man könnte in einer gewissen Weise sagen, vorläufig mal, ja, sozusagen prinzipiell, ganz prinzipiell, das muss dann korrigiert werden, ne? Aber ganz prinzipiell könnte man sagen, spielt ein Musiker immer auswendig. Also wenn ein Musiker spielt, spielt er in einem gewissen Sinn immer auswendig, nämlich wenn ihm die Performance gelingt, dann spielt er immer aus so einem freien, aus einer frei verfügbaren Kompetenz heraus. Ja? So wie er spielt immer so, wenn er wirklich spielt, dann spielt er wirklich so, wie in dem Beispiel von Bergson, wenn wir das Gedicht gelernt haben, wir das Gedicht rauslassen können. Faktisch spielt der Musiker aber nur in den seltensten Fällen wirklich total auswendig. Also prinzipiell spielt er in diesem Sinn auswendig. Es muss sozusagen aus seinem Handlungsschema sozusagen heraus sich ergeben, die Performance. Das ist mit diesem prinzipiellen auswendig gemeint. Faktisch spielt der Musiker aber, wenn er tatsächlich spielt, nur in den seltensten Fällen, nur in Ausnahmefällen, also Solisten, die sich auf bestimmte Dinge da vorbereitet haben und so, in den seltensten Fällen auswendig. Warum? Das kommt daher, dass ein Musiker auf keinen Fall, ein professioneller Musiker auf keinen Fall sein sogenanntes Repertoire komplett auswendig können kann. Das ist nicht möglich. Also ich kann mir hinstellen und sagen, ich betreibe jetzt einen halben Tag einen gewissen Aufwand und lerne dieses oder jene Gedicht auswendig und dann kann ich das. Ja? Aber ich kann nicht sozusagen den lyrischen Kanon der ganzen deutschen Literatur auswendig können und dann nur ein bisschen was von der französischen dazu. Das ist nicht möglich. Aber das Repertoire, das ein Orchester spielen muss oder das ein bedeutender Solist sozusagen imstande sein muss, mit einem gewissen Abstand zu realisieren, ist riesig groß. Das ist völlig unmöglich, dass alles davon auswendig gekonnt wird. Na, wir erinnern uns, es gibt da Grenzfälle, wie zum Beispiel diesen Gedächtniskünstler, den ich da beschrieben habe, aber der ist ja nicht ein Musiker gewesen. Also man muss bedenken, dass ein Individuum nicht schon der Gruppe der Musiker angehört, wenn er oder sie einmal ein Stück eingeübt und dann reproduziert hat, sondern man gehört zur Gruppe der Musiker, wenn man das eben professionell betreibt. Was ist also die Realität in dieser Spannung, die da besteht zwischen dem prinzipiell auswendig spielen und dem faktisch nur ganz selten auswendig spielen? Der Schlüssel ist die Art der Information, die von der Partitur gegeben wird. Der springende Punkt ist der, dass die Partitur eben nicht die Aufzeichnung von Tönen und deren Eigenschaften ist, sondern eine Folge von Handlungsanweisungen, die aus der Interaktion der Musiker entstanden ist oder aus der Interaktion der Musiker heraus standardisiert worden ist und die eine bestimmte Struktur hat, die der Struktur einer Sprache ähnlich ist. Ähnlich ist. Es ist nicht aus der Sicht von, oder wie soll man sagen, geeicht durch eine mehrfache, wenn auch nie zu Ende gehende Lektüre von Nelson Goodmans Languages of Art, weiß man, es ist nicht einfach damit getan, dass man sagt, es ist eine Sprache, eine Notation ist was anderes als eine Sprache, aber es hat mit einer Sprache sehr viel gemeinsam. Und worum es hier geht, ist, dass es eben ein Aufzeichnungssystem ist, das aus wenigen Elementen besteht, aus denen unendlich viele Kombinationen erzeugt werden können. Und zwar so, dass man gerade der Komplexität dieser Kombinationen unterscheiden kann und diese gerade der Komplexität wieder so ineinander in Beziehung setzen kann, dass die jeweils niedrigeren schematisch gemerkt werden können. Also das ist ja, das versteht man, nicht? Oder? Das verstehen Sie. Man sieht sozusagen, der Musiker, der nach einer Partitur spielt, entziffert nicht diese Partitur. Das geht nicht, das ist völlig unmöglich. Der tut nicht diese Partitur entziffern, genauso wenig wie ich, wenn ich ein Gedicht aufsage und da hin und wieder mal nachschauen muss, ja, weil ich es nicht so perfekt auswendig gelernt habe, dann nicht buchstabieren tue. Sondern ich sehe sozusagen ungefähr die Stelle, ich schaue da hin und dann weiß ich, wie es weitergeht. Ich erkenne sozusagen eine auf mittlerer Ebene liegende Struktur, ne, sozusagen eine Figur, eine Figuration in den Noten. Ich weiß, jetzt kommt diese Stelle, jetzt fängt diese Stelle an und schon, ne, dann spiele ich sie weiter. Ich muss nicht sozusagen jeden einzelnen Takt dieser Stelle oder dieses Motivs genau lesen. Darum geht es. Also, dass es wenige Zeichen sind, aus denen es besteht, dass sie auf vielfältigste Weise kombiniert werden können und dass es sozusagen gerade der Komplexität gibt, die wo sozusagen die jeweils niedrigeren in einer schematischen, abkürzenden Weise sozusagen festgehalten werden können. Also die größte Ähnlichkeit, wenn jemand von Ihnen mit diesem Gebiet ein bisschen vertraut sein sollte, ist, wie das beim Programmieren funktioniert. Wenn man ein Programm für eine Rechenmaschine, für einen Computer liest, dann liest man auch sozusagen, oder die werden auch so aufgebaut heute schon, die sind ja dann verselbstständigt, sozusagen die Subroutinen in einem Programm. Ne? Da erkennt man, da passiert jetzt das, da geht es um das und kann man dann diesen Baustein woanders weiterverwenden. Ist das ungefähr verständlich, was ich da meine? Und zwar, was da festgehalten wird als so ein Schema, das ist ein Schema dessen, was er tun soll. Das ist ein Schema dessen, das versteht er auch so, das setzt er ja direkt um. Das muss er nicht in eine dritte, sozusagen, er muss nicht das, was er sieht, umsetzen in eine mentale Interpretation und sich dann selber den Befehl geben, jetzt fahren wir da mal kräftig durch mit dem Bogen oder so, sondern das setzt sich direkt um. Das ist eine direkte Korrespondenz zwischen der Handlungsmöglichkeit und dem, was als, sagt er, Bahn, könnten wir jetzt sagen, wenn wir diesen Ausdruck von Freud verwenden oder so, natürlich im Gehirn eine Repräsentation hat. Was im Gehirn eine Repräsentation hat, das sind die Routinen, die Zusammenhänge, die so eine komplexe Handlung ausmacht. Wenn einer zum Beispiel die Fähigkeit hat, die zwei Fälle, wenn einer wirklich auswendig spielt, dann ist es im Grunde die gleiche Situation. Dann ist es die Situation, dass er eben genau diese Art von Anweisungen in ihrer schematischen Form in seinem Körper hat. Die Partitur und der Körper bilden eine Einheit. Die Reaktionsmöglichkeiten der anderen Musiker im Orchester gehören auch zu dieser Einheit dazu. Das ist ein Organismus, in dem verschiedene Sachen aufeinander abgestimmt sind. Wenn er die Fähigkeit hat, vom Blatt zu spielen, dann ist der Punkt in Wahrheit ja noch deutlicher. Dann, wenn einer die Fähigkeit hat, direkt vom Blatt zu spielen, dann sieht man überhaupt die unauflösliche Einheit zwischen dem, was als gleichsam verinnerlichte Kompetenz schon Gedächtnis ist, das Gedächtnis eines Musikers, der weiß, wie er auf bestimmte... Wenn er vom Blatt spielt, ist noch viel deutlicher, dass er es nicht entziffert haben kann, ne? Sondern dass er direkt reagiert. Und was heißt direkt reagieren? Das heißt, dass von dem, was er da sieht auf der Partitur, von diesen Zeichen her, dass zwischen diesen Zeichen und dem, was er schon mitbringt als praktizierender Musiker an Handlungskompetenz, eine direkte Affinität besteht. Dann sieht man das noch viel deutlicher, was als gleichsam verinnerlichte Kompetenz schon Gedächtnis ist, mit dem übereinstimmt, was das musikalische Gedächtnis in seiner Objektivation ist, in seiner Objektivation in dieser Partitur. Ein Musiker zu werden, sozusagen ein erfolgreicher Orchestermusiker zu werden oder sowas, heißt in Zusammenarbeit mit anderen Musikern sich mit der Handhabung einer Partitur auseinanderzusetzen. Also hier ist ganz klar hier ist auch nicht die zeitliche Begrenzung gegeben, in diesen Kompetenzen, der Erwerb dieser Kompetenzen oder die Vorhandenheit dieser Kompetenzen in einem bestimmten einzelnen Musiker heute, ist etwas, was man ohne zeitliche Begrenzung auf eine historische Entwicklung des Aufführens von Musik seit, weiß ich, wie vielen Jahrhunderten zurückführen kann. Der Musiker muss eben nicht. Natürlich gibt es immer sowas wie Brüche. Das System kann auch seine Brüche haben. Und so kann man sagen, dass diese, dass zum Beispiel, das ist was, was man diskutieren kann, was diskutierenswert ist. Welche Bedeutung hat diese Originalklangbewegung zum Beispiel und sozusagen die vermehrte Insistenz darauf, dass performierende Musiker sich in einer quasi wissenschaftlichen Weise mit früheren Aufführungspraxen und mit der Überlieferung von Handschriften und so weiter beschäftigen. Aber das heißt, dass es das gibt und so und dass da tatsächlich sozusagen ein historischer Aufwand nötig ist, heißt nicht, dass das im Grund nicht trotzdem ohne so eine zeitliche, ein Gedächtnis ist, das ohne zeitliche, solche zeitliche Begrenzung auf 3 Generationen funktioniert. Und es stimmt auch nicht, dass es informell wäre und es stimmt überhaupt nicht, dass es da nicht um Objektivierung ginge. Ich mache jetzt am Schluss, ich hänge nur eine Bemerkung noch an, was sozusagen da, das hat mit unserem Thema jetzt eigentlich nichts zu tun, aber das braucht man, um ein bisschen zu verstehen, warum das so ist und warum das so ein Sonderfall ist, letztlich. Weil so jetzt ist es einmal nur beschrieben, was es ausmacht, dass er es als einen besonderen Fall betrachtet, diese Gesellschaft oder die Gruppe der Musiker. Aber es gibt auch einen Grund, er versucht auch in einem engeren Sinn einen Grund dafür anzugeben. Und das hat mit dem Verhältnis zu tun zwischen dem, was ein Ton ist, seiner Ansicht nach, also was das ist, womit Musiker zu tun haben, nämlich mit Tönern. Verhältnis zwischen Tönern und dem, was unsere normale akustische Umgebung ist. Und also der Grund für die Exklusivität der Gemeinschaft der Musiker ist einfach das, dass ein Ton etwas Exklusives ist. Dass das, was die Musiker produzieren, so etwas ganz Besonderes ist, auf das wir sonst in unserem Alltag eigentlich nie wirklich Bezug nehmen. Das sind sehr eindrucksvolle Überlegungen, die am Anfang dieses Textes stehen. Das sind Dinge, an die man normalerweise überhaupt nie denkt. Dass man nämlich sozusagen auditive Erinnerungen, Erinnerungen an Auditives sozusagen eigentlich nie in ihrer Selbstständigkeit vollziehen kann. Also wir können uns an alles Mögliche, wenn wir nicht professionelle Musiker sind, dann können wir uns natürlich an alle möglichen Sachen, die auditive Erlebnisse oder Ereignisse sind, erinnern. Wir erkennen eine Stimme wieder, wir erkennen auch, wenn gesungen wird, eine Melodie wieder und dergleichen. Aber, und das zeigt das sehr eindrucksvoll, wir bringen diese Erinnerung nie oder praktisch nie dadurch zustande, dass wir das eine auditive Erlebnis auf ein anderes auditives Erlebnis beziehen, sondern immer dadurch, dass wir es auf was anderes beziehen als ein auditives Erlebnis. Also wir merken uns die Stimmen von Leuten, die wir nicht kennen, zum Beispiel dadurch, dass wir in ihnen eine bestimmte Emotion uns merken. Der hat so und so geklungen. Oder wir merken uns Melodien durch einen Rhythmus. Da verweist er zum Beispiel auf das Beispiel, dass man sehr weit kommen kann, dass man Melodien erkennt, wenn sie nur geklopft werden und solche Sachen. Da hat er ein Beispiel, damit mache ich jetzt Schluss. Wenn ein professioneller Musiker bei irgendeiner Veranstaltung ist, wo Leute singen, einfach so, singen. Und er hört da, die singen was, was er nicht kennt. Dann ist der Musiker als Musiker und nicht nur, weil er an einem Fest teilnimmt und eine Gaude haben will, dann ist der Musiker als Musiker daran interessiert, aus dem, was er da hört, was herauszuholen, eine Struktur herauszuholen, die da gar nicht ist, die viel abstrakter ist und die einen Sinn macht im Komplex, in der Welt der reinen Töne, so quasi. Der holt da was heraus, was die gar nicht wahrnehmen, die das da singen. Weil die da singen, die machen nur das nach, das ist das Imitative, ne? Die machen nur das nach, was ihnen bei anderen vorgemacht hat, oder singen im Chor, weil man halt da so mit reinfallen kann, signifikante Melodien. Hingegen ein nicht professioneller Musiker, der in einem Konzert sitzt und was hört, was eine Komposition ist, was in die Welt der Musik gehört, der holt daraus das Gegenteil heraus, die Affinität zu irgendetwas, was er sich vorstellen kann, als ein Ablauf oder eine Sequenz in einer emotionalen Entwicklung, oder er holt so etwas heraus, wie man sagt, da wird ihm ja auch manchmal das ein bisschen nahegelegt durch die Tempobezeichnungen. Und da holt man was heraus, was ihm nicht in die Welt der Töne gehört, sondern was in eine Welt gehört, in der auch auditive Erlebnisse in bestimmten regelmäßigen Zusammenhängen zueinander stehen, aber nicht als diese abstrakte Welt. Das tut mir leid, dass ich das nicht ausführlicher habe behandeln können. Und ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich die Vorlesung mit etwas beschließe, was eine relativ spezielle Sache ist und nicht eine große Zusammenfassung. Aber das kann ich mir ja sparen, weil das kann man ja wirklich dann ein bisschen, vor allem die da waren, wissen ja, wo sie reinhören müssten, wenn sie so eine Audioaufnahme hören. Also ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Semester. Und wenn jemand eine Prüfung machen will, dann kommen Sie einfach nächste Woche um die Zeit her.